Da darf ich Sie herzlich willkommen heißen zum Praxisforum Familienfreundliche Arbeitswelten. Ich hoffe, Sie hören mich alle gut. Ich freue mich sehr, dass die Familie- und Berufsmanagement GmbH heuer die Gelegenheit hat, Sie hier bei einem Praxisforum mit dem Thema Familienfreundlichkeit und Familienfreundlichkeit ganz speziell in der Arbeitswelt informieren zu dürfen. Wir beschäftigen uns grundsätzlich mit Betrieben, die sich einer familienfreundlichen Personalpolitik zuwenden und hier Maßnahmen für die Mitarbeiter und mit den Mitarbeitern gemeinsam umsetzen wollen. Und die Frage ist, warum ist das ein Trend, warum tun wir das und wie sehen das eigentlich die, die es betrifft? Und da habe ich Ihnen als kleinen Einstieg mitgebracht, was beschäftigt Unternehmen und Arbeitgeber, wie vielleicht Sie auch einige sind oder wie Sie in Unternehmen arbeiten. Die Top 5 Trends, glaube ich, sind kein Geheimnis, sie sind viel diskutiert, aber nicht minder aktuell. Demografischer Wandel, Fachkräftemangel, gesetzliche Rahmenbedingungen, Mitarbeiterfluktuation, aber auch das ganz neue, für viele immer noch neue Gebiete Social Media. Die Top 5 Herausforderungen aus dem, die hier bei diesem Monsters Recruiting Trend identifiziert wurden, sind einfach die Mitarbeiterbindung, das interne Arbeitgeber-Image, ganz wichtig auch das interne, das viel zitierte Employer Branding, neue flexible Formen der Arbeit und vor allen Dingen das beste Beispiel, nicht nur bei uns zwischen Unternehmen, sondern auch innerhalb von Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeitern, die Empfehlungen von einem zum anderen. Wir haben uns aber auch selbst als Familie- und Berufsmanagement GmbH, die im 100%igen Eigentum des jetzigen Familienministeriums steht und als nationale Koordinierungsstelle, klingt ein bisschen spröde, dieses Thema verbreitet. Wir haben uns selbst sozusagen den Mut gehabt, 1000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu befragen, was ihnen bei einer potenziellen Jobauswahl wichtig ist. Und das war wirklich also ganz ungestützt eine Frage von vielen, vielen Faktoren, die gerankt wurden. Und ich sage es Ihnen ganz offen oder ich sage es immer wieder, ich bin nicht unglücklich, dass bei diesem Ranking der wichtigsten Faktoren die gute Bezahlung an Platz 1 ist. Weil sonst würden Sie sich wahrscheinlich denken, dass das nicht ganz realistisch ist. Der ein oder andere würde vielleicht das schon auf einen anderen Platz geben, aber wir haben es für relativ gut realitätsabbildend gesehen. Aber auf Platz 2 ist schon das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und Peter Hayek, der diese Umfrage gemacht hat, hat gesagt, es könnte jetzt ja auch gesundheitsfördernde Maßnahmen oder Ähnliches stehen, aber es ist einfach ein Thema, die Vereinbarkeit von dem persönlichen Leben und dem Berufsleben, das den Menschen anscheinend sehr wichtig ist. Dann kommt der respektvolle Umgang auf Platz 3, also ich sage eine sehr kulturelle Maßnahme und für mich ganz spannend, auf Platz 4 die Nähe des Arbeitsorts, was eine rein organisatorische, sage ich einmal, sehr faktenorientierte Maßnahme ist, um sich dann mit den Arbeitsinhalten zu den Aufstiegschancen und dann wieder zur Stressbelastung weiter zu bewegen. Also wir fanden das ganz spannend, vielleicht für Sie eine interessante Information aus einem wirklich repräsentativen Querschnitt von 1000 online befragten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen. Dann haben wir uns auch noch damit beschäftigt, was erwarten junge Menschen? Also bei den 1000 waren sie ja sozusagen quer durch die Bevölkerungsschichten. Und da war es auch ganz spannend, von der JKU Linz 2013 erhoben, also die andere Studie war aus 2014, wir haben also hier sehr aktuelle Zahlen, eine ausgewogene Work-Life-Balance vor intellektuell herausgefordert sein und einem sicheren, beständigen Job. Sie finden das auch auf den Folien wieder. Ich wollte hier nur als Einstieg Ihnen ein bisschen unterstützend darstellen, von was für einer Ausgangssituation wir uns bewegen, wenn wir von familienfreundlichen Arbeitswelten sprechen. Das nächste ist auch, wie wichtig ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine familienfreundliche Arbeitswelt bei der Jobauswahl, auch aus der vorher präsentierten Studie. Zahlen sprechen für sich, für 60% ist es eine sehr wichtige Situation. Warum leite ich so ein und warum sind wir hier? Ich finde es ganz, ganz spannend, weil, wie ich es jetzt in den Studien schon ein bisschen eingeläutet habe, wir haben hier ein Dreieck zwischen Recht, Arbeitsorganisation und Kultur. Was heißt das? Sie haben einerseits Leistungen, die Sie Ihren Mitarbeitern anbieten können, sei es jetzt flexible Arbeitszeiten, sei es irgendwelche organisatorischen Dinge beim Arbeitsort, wie wir gesehen haben, was sehr wichtig ist für die Leute oder die Inhalte. Und dann gibt es einen Teil, das ist der kulturelle Teil, wo einfach der respektvolle Umgang, die Stimmung im Unternehmen, all diese Dimensionen abgebildet werden. Und der dritte, der bis dato in diesem Zusammenhang immer ein bisschen vernachlässigt wurde oder dann für böse Überraschungen gesorgt hat, ist der rechtliche Teil. Und das war mir immer ganz besonders wichtig, weil ein Personalist oder ein Arbeitgeber oder irgendjemand, der sich dem Thema motiviert annähert und das umsetzen möchte, steht unweigerlich irgendwann vor der Frage, darf ich das, soll ich das, was kann ich ermöglichen, wie kann ich auch den Mitarbeiter schützen, wie kann ich dem Arbeitgeber helfen, das gut umzusetzen. Und da ist ein rechtlicher Aspekt sehr, sehr wichtig. Und darum freut es mich ganz besonders, dass ich heute aus diesem Zusammenhang meine zwei Co-Präsentatoren hier präsentieren darf, weil wir heute auch die Chance nutzen, Ihnen dann am Ende auch noch eine kleine Überraschung zu präsentieren. Das ist nämlich einerseits aus diesem rechtlichen Aspekt und es ist ein totales Novum und ich bin sehr stolz, so jemanden gewonnen haben zu können, die Frau Dr. Anna Mertins von der Kanzlei KWR, die dort den Bereich Arbeitsrecht leitet und übernommen hat und die sich's angetan hat, mit uns in eine sozusagen bisschen andere Welt einzusteigen und Familienfreundlichkeit ohne in irgendeiner Form zu hemmen, sondern zu fördern, uns möglich zu machen, rechtlich zu beleuchten. Und andererseits Magister Peter Rieder, einer der Auditoren für das Audit Beruf und Familie, das Programm, das wir anbieten, Unternehmensberater und in vielen, vielen, vielen Unternehmen unterwegs und unser Experte, was auch den ganzen kulturellen Moment bedingt, dass ein Unternehmen das so umsetzt, dass es für das Unternehmen und für die Mitarbeiter eine Win-Win-Situation ist. Und da darf ich jetzt auch gleich übergeben, weil ich bin sozusagen der Studienteil, der das eingeleitet hat und jetzt gehen wir in die Praxis. Lieber Peter, bitte an dich.
Vielen Dank. Die Praxis fängt gleich mit der esoterischen Fohle an. Wenn es esoterisch wird, kommt der Berater auf den Plan und auf die Bühne. Sagen zumindest meine zwei Co-Rednerinnen immer zu mir. Ich habe Ihnen zum Einstieg, weil ja die Frage ist, was können denn Unternehmen tun, um Familienfreundlichkeit möglich zu machen und zu erweitern, ein Bild mitgebracht, das ist wohl bekannt. Sie kennen diesen Eisberg aus ganz, ganz vielen verschiedenen Modellen. Ich habe ihn hier missbraucht, um die Dreifaltigkeit der familienfreundlichen Maßnahmen bildlich darzustellen. Und was es symbolisieren soll, sind diese drei Stufen aus Leistung, Dialog und Kultur. Was ist damit gemeint? Wenn wir an familienfreundliche Maßnahmen denken, dann denken viele Unternehmen in allererster Linie an Leistungen. Also ein ganz klassisches Beispiel ist der Betriebskindergarten oder die Kinderbetreuung, die an Fenstertagen stattfindet. Oder Familientage oder andere Dinge, also Leistungen, die sie sozusagen eins zu eins in Geld ummünzen können. Das sind Maßnahmen, die für die Wahrnehmung von Familienfreundlichkeit in Unternehmen natürlich hochrelevant sind und auch wichtig sind. Aber sie sind in Wirklichkeit nur ein Teil der Miete. Und das soll das Bild darstellen mit dem Dialog und Kultur, weil immer wieder die Frage kommt, wo soll ich denn hinein investieren, wenn ich Familienfreundlichkeit in meinem Unternehmen etablieren möchte? Und da kann die Antwort nur sein, vor allem in Maßnahmen, die in Richtung Dialog, also sprich, wo sprechen Mitarbeitende und Führungskräfte denn über das Thema Vereinbarkeit und wie sprechen sie darüber, einzahlen und in Maßnahmen, die in Kultur einzahlen, um das ein bisschen plastischer zu machen. Eine dialogische Maßnahme als Beispiel ist schlichtweg die Frage, wie werden Mitarbeitende informiert über familienfreundliche Angebote? Nimmt man vom Unternehmen, aus Unternehmensseite Stellung zu gewissen Themen, sei es jetzt Väterkarenz, sei es jetzt Auszeiten oder ähnliches und wo erleben das die Mitarbeitenden? Und Kultur geht natürlich noch eine Ebene weiter, ist die Frage, ist Familienfreundlichkeit in Unternehmenswerten verankert? Ist das etwas, was Führungskräfte auch vorgelebt bekommen, an dem sie vielleicht sogar gemessen werden. Und man muss sich in dem Zusammenhang immer die Frage stellen, wo findet denn Familienfreundlichkeit statt? Und in der Praxis findet Familienfreundlichkeit ja nicht im Betriebskindergarten statt, das ist ein Element, sondern in der Praxis der Betroffenen findet es in der unmittelbaren Begegnung zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften statt, bei ganz, ganz alltäglichen Problemstellungen. Ich muss heute früher weg, weil ich habe an dem Tag einen Betreuungsengpass, könnte ich nicht. Gibt es die Möglichkeit, diesen halben Tag von zu Hause zu arbeiten und, und. Und die Frage, wie Führungskräfte und das Unternehmen per se damit umgehen, ist im Wesentlichen das, wo Mitarbeitende erkennen, aha, okay, mein Arbeitgeber tut da was, mein Arbeitgeber hat sich da Dinge überlegt. Wenn Sie sich dem Thema Familienfreundlichkeit zuwenden, dann ist es außerdem wichtig, dass Sie das nicht unstrukturiert tun. Und was wir Ihnen jetzt mitgebracht haben auf der nächsten Folie, sind auf der linken Seite mal mögliche Handlungsfelder. Also was kann ich denn als Unternehmen tun? Wir haben diese Handlungsfelder aus dem Audit Beruf und Familie entnommen. Das sind 10 Stück, wie man hier sieht. Es gibt für Familienfreundlichkeit im Unternehmen kein Patentrezept. Dafür sind Branchen zu unterschiedlich, dafür sind Unternehmen zu unterschiedlich. Wir haben Schichtbetriebe, genauso wie Dienstleistungsunternehmen, genauso wie Unternehmen, die Öffnungszeiten bedienen müssen. Das heißt, das Unternehmen muss sich überlegen, im Idealfall, indem es Mitarbeitende und Führungskräfte gut mit einbezieht, wo sind denn die relevanten Handlungsfelder für mich? Hier ein paar Beispiele. Arbeitszeit ist der Klassiker. Ich möchte vielleicht nur einen Satz dazu sagen. Bei der Arbeitszeit geht es nicht zwangsläufig immer darum, dass alle weniger arbeiten. Sondern eine große Fragestellung im Thema Arbeitszeit ist die Arbeitszeitautonomie. Also wie viele Möglichkeiten habe ich denn als Mitarbeitender eines Unternehmens, meine Bedürfnisse autonom zu steuern, meine Arbeitszeit autonom zu steuern. Arbeitsort, weil es vielleicht hier ein bisschen kryptisch ist, geht sehr viel in Richtung dezentrales Arbeiten. Inwieweit ist das möglich? Ist das in Einklang zu bringen mit familienfreundlichen Bedürfnissen? Das Thema Führungskultur möchte ich nur exemplarisch rausgreifen. Das ist mir immer ganz besonders wichtig. Jeder gute Maßnahmenplan eines Unternehmens, das Familienfreundlichkeit umsetzen möchte, hat gezielte Maßnahmen im Bereich Führungskultur, wo es darum geht, Führungskräfte zu sensibilisieren, oft einfach auch, und da kommen wir dann noch dazu, rechtlich zu informieren und zu sagen, was ist denn überhaupt möglich? Auch das ist ein Zugang. Noch besonders relevant auch aus meiner Beratungspraxis ist so dieses neunte Feld Elternschaft, Karenz, Berufsrückkehr. Wir haben in Österreich jetzt 10 Jahre Elternteilzeit und wir erleben natürlich in der Praxis, dass Unternehmen hier massiv hadern damit. Wie gehe ich mit dem um? Wie kann ich das handhaben, dass hier Mitarbeitende lange einen Rechtsanspruch auf Teilzeit haben? Wie gliedere ich die gut wieder ein? Wie überbrücke ich das? Das ist ein Handlungsfeld, wo wir ganz, ganz stark arbeiten, bis hin zu den auch sehr kulturell dominierten Themen, nämlich Väterkarenz als Beispiel. Wie gehe ich mit dem um? Werden da Leute aktiv informiert darüber? Ist klar, wie das zu handhaben ist? Oder ist jede Führungskraft vor einem großen Fragezeichen, wenn der erste Jungvater in der Tür steht und sagt, ich würde jetzt gerne? Das sind so ähnliche Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Was ich Ihnen da rechts noch mitgebracht habe, ist die Herangehensweise. Wie machen wir das, wenn wir üblicherweise in Unternehmen sind? Und das ist der Ablauf, den das Audit Beruf und Familie auch vorsieht, als standardisierter Beratungsprozess. Sie finden das auch in den Foldern, die wir hier und an unserem Stand haben. Um es ganz kurz zusammenzufassen, der erste Schritt ist im Wesentlichen immer, wo wollen wir denn hin? Familienfreundlichkeit kann ganz viele Zielsetzungen haben. Ein häufig genannter ist Arbeitgebermarketing. Der ist aber bei weitem nicht alles, sondern es geht natürlich auch, und da kommen wir nachher noch dazu, um die Frage, kann ich damit Fehlzeiten reduzieren, kann ich damit Überstunden reduzieren, schaffe ich damit mehr Zufriedenheit, Produktivität, Motivation und. Also viele Anlasspunkte. Das einmal festzulegen ist so der erste Schritt. Das passiert bei uns immer im sogenannten Strategieworkshop, wo wir mit den Unternehmen herausarbeiten, wo möchtest du denn hin, was bringt dir Familienfreundlichkeit und wo sind vielleicht auch deine gegebenen Grenzen, die wir berücksichtigen müssen, weil wir natürlich gewisse Dinge wie Öffnungszeiten und Notwendigkeiten und Besetzungsnotwendigkeiten nicht einfach umkehren können. Der weitere Schritt, und das steht hier so mystisch, Auditierungsworkshop, was dort passiert ist, dass wir uns eine Stakeholder- und Stakeholderinnengruppe suchen aus Mitarbeitenden und Führungskräften, möglichst durch alle Ebenen, möglichst alle Betroffenheiten abdeckend und mit denen wirklich in den Handlungsfeldern hinein arbeiten. Und herausarbeiten, was sind denn für euch relevante Ansatzpunkte für Familienfreundlichkeit? Wo sollte denn das Unternehmen gezielt Maßnahmen setzen? Und aus dem heraus entsteht im Prinzip oft in 1,5-2 Tagen ein ganz guter Maßnahmenplan, den man dann natürlich noch intern abstimmen muss, sich überlegen muss, wie ist das ressourcenmäßig, wie können wir das abbilden. Letztlich ist jetzt im Audit so, der fließt dann in eine Zielvereinbarung ein. Das ist auch das große Asset, dass wir hier sozusagen eine Verbindlichkeit auch immer schaffen für die Unternehmen, das wirklich umzusetzen, was sie sich vornehmen. Und wenn sie das möchten, dann können sie das dann begutachten lassen und können sich auch ein staatliches Gütezeichen als familienfreundlicher Arbeitgeber abholen, sozusagen als Gegengeschäft dafür, dass sie in den kommenden 3 Jahren, und das soll da unten symbolisiert werden, ihre Maßnahmen umsetzen. Das heißt, das Ganze ist ein Verbesserungsprozess und das ist auch eine Botschaft, die mir wichtig ist. Familienfreundlichkeit entsteht nicht aus Einmalaktionen, sondern entsteht aus ganz, ganz vielen immer wiederkehrenden Aktivitäten und Maßnahmen, die auch gut ineinander greifen müssen. Im Personalmanagement gibt es eine Grundregel, einmal ist keinmal. Alles, was Sie wollen, dass Kultur wird, müssen Sie oft tun. Wenn wir weiterschauen, ich habe Ihnen jetzt die Handlungsfelder nur im Schnellflug vorgestellt. Gleiche Befragung, die wir vorher schon kurz zitiert haben, Hayek, die 1000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragt haben. Eine Fragestellung war auch, was ist denn besonders relevant an familienfreundlichen Maßnahmen? Also welche Maßnahmen sind für euch besonders wichtig? Und das sind im Wesentlichen diese vier, die da herausgekommen sind. Das eine ist flexible Arbeitszeiten. Und flexibel meint in der Regel selbstgesteuert. Das ist auf der zweiten Ebene, man sieht das hier ein bisschen dahinter liegend, Verständnis Arbeitgeber-Führungskräfte. Das ist das, was ich vorher versucht habe, gut rüberzubringen. Es geht im Wesentlichen in der praktischen Umsetzung darum, wie Führungskräfte mit dem Thema umgehen. Und dann für uns auch ganz interessant, punktuelle Kinderbetreuung. Das ist ein interessantes Phänomen, weil wir viele Unternehmen haben, wenn wir mit denen arbeiten, die sehr auf Betriebskindergarten fixiert sind. Und wir erleben auf der anderen Seite, wenn man Eltern schulpflichtiger Kinder fragt, was bräuchtet ihr denn, dann ist es in der Regelfall nicht die Regelbetreuung, sondern es ist im Normalfall die Betreuung an schulautonomen Tagen, an diesen Freitagen nach einem Donnerstagsfeiertag, in den Sommerferien, die überbrückt werden wollen und. Und das ist hier auch sehr schön rausgekommen und das Spannende ist, wir haben Gott sei Dank auch immer mehr Unternehmen, die hier ganz gezielt Maßnahmen setzen, was uns immer sehr freut. Und es gibt hier auch schon eine Vielzahl wirklich sehr professioneller Anbieter, die das gut abwickeln. Da kommen wir nachher noch mit einem Beispiel dazu. Letzter Punkt, Möglichkeit zwischen Voll- und Teilzeit zu wechseln. Und zwar in beide Richtungen, das ist mir immer wichtig dazu zu sagen. Wir erleben bei Unternehmen zunehmend, dass Karrierewege einfach nicht mehr linear verlaufen, so der Pfeil geht bis zum 50. Lebensjahr steil nach oben und dann nimmt er leichten Trall nach unten an, sondern wir erleben, dass Karrierewege viel mehr in Wellen passieren. Da wollen Mitarbeitende Teilzeit arbeiten, weil sie nebenbei studieren. Da wollen Mitarbeitende vielleicht Teilzeit arbeiten oder müssen, weil sie jemanden pflegen oder weil sie eben Kinderbetreuungsaufgaben zu erfüllen haben. Und auch diese Möglichkeit wurde hier besonders oft und sehr wichtig genannt. Wenn wir uns anschauen noch, und dann möchte ich an die Anna Mertens übergeben. Ich habe Ihnen jetzt ein bisschen erzählt, wie tun das Unternehmen und was tun Unternehmen. Wir haben Ihnen hier noch auf einer Folie einige Unternehmen aufgelistet, die im Rahmen des Audit Beruf und Familie betreut werden. Sie sehen, die Streuung ist sehr breit. Breit im Sinne von Branchen, aber genauso im Sinne von Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und um es jetzt praktisch zu machen, möchte ich übergeben noch an die Anna Mertens, die sich die Arbeit gemacht hat, ein paar Best Practices einerseits rauszusuchen von Unternehmen zu den genannten Handlungsfeldern und auf der anderen Seite aber auch Ihnen einen kleinen Input dazu zu geben aus Ihrer Profession. Was heißt denn das rechtlich? Weil es sagt sich natürlich leicht, machen wir mal Kinderbetreuung in den Ferien oder machen wir mal irgendein variables Arbeitszeitmodell. Aber dass da auch eine rechtliche Komponente dahinter ist, ist etwas, was häufig erst sehr spät bemerkt wird und manchmal es dann natürlich durchaus zu Diskussionen kommt. Bitte schön.
Danke, Peter. Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe jetzt die Ehre, gemeinsam dann noch mit Peter Rieder 5 Unternehmen hier zu nennen und deren Maßnahmen kurz zu beschreiben, die sich in diese Richtung schon sehr engagiert haben und Maßnahmen umgesetzt haben, und würde Ihnen dann gern dazu auch einen kleinen rechtlichen Überblick geben über einige Themen, die dabei eine große Rolle spielen. Das erste wäre aus dem Handlungsfeld, wie es beim Audit heißt, Arbeitszeit, Teilzeit. Und zwar ist es bei IKEA so, dass es dort das noch nicht so häufige Top-Sharing tatsächlich gibt. Das heißt, Führungskräfte, die aus einer Karenz zurückkommen, ihnen wird angeboten, auch in ihrer bisherigen Position Teilzeit zu arbeiten und sich diese Position mit einer anderen Mitarbeiterin, einem anderen Mitarbeiter zu teilen. Das heißt, der Job wird geshared, er wird geteilt, und es sind zwei Teilzeit-Dienstverhältnisse, und zwar nicht nur in einer normalen Position, sondern wirklich in einer Führungskräfteposition. Und da gibt es auch insbesondere ein Einrichtungshaus von IKEA, wo es tatsächlich so ist, dass zwei Führungskräfte sich eine Führungsposition teilen. Das Angebot wird allen gemacht, muss auch allen gemacht werden, um diskriminierungsfrei zu sein. Ob es dann genutzt wird oder nicht, ist natürlich eine andere Frage, weil es heißt ja nicht, dass jede Mutter, jeder Vater, der aus der Karenz zurückkommt, das auch so möchte. Aber das Angebot gibt es hier und ist wirklich ein tolles Beispiel für Führung in Teilzeit oder auch Top-Sharing. Danke. Allgemein zur Teilzeit. Teilzeit ist nicht gleich Teilzeit und Teilzeit ist nicht nur Elternteilzeit und Teilzeit ist nicht nur 20 Stunden. Es gibt sehr viele Formen von Teilzeit, an die man so oft gar nicht denkt. Vom Gesetzessinn her ist aber Teilzeit jede Form im Grunde der Beschäftigung unter der gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit. Und da steht vielleicht am einen Ende der Skala ist die geringfügige Beschäftigung, die auch eine Form der Teilzeit ist. Und am anderen Ende steht vielleicht die vollzeitnahe Teilzeit. Das ist auch ein recht neuer Begriff, der natürlich im Gesetz so nicht vorkommt. Aber die Idee hinter der vollzeitnahen Teilzeit sind 32 Stunden bis eben gesetzliche oder kollektivvertragliche Normalarbeitszeit, also 38,5, 39 oder 40, je nachdem, wie es der Kollektivvertrag vorsieht. Und der Hintergedanke davon ist, dass man auch wirklich sagt, es ist eine Form der Teilzeit, weil es sind dann zum Beispiel 35 Stunden und auch nicht mehr. Was bei Teilzeit auch noch oft vergessen wird, einmal Teilzeit heißt nicht immer Teilzeit. Der Peter Rieder hat es vorhin schon erwähnt, es ist durchaus möglich, dass man im Laufe eines Arbeitslebens zwischen Teilzeit und Vollzeit und auch verschiedenen Ausmaßen hin und her wechselt. Das klingt jetzt sehr schön und wünscht sich wahrscheinlich jeder Arbeitnehmer, ist für Arbeitgeber oft einfach wirklich schwierig, weil es gibt Stellen, die besetzt werden müssen. Aber trotzdem kann man hier schon Varianten finden, gemeinsam mit dem Arbeitnehmer, vielleicht sogar vorzuzeichnen, schon einen Lebenszyklus, einen möglichen, also vorauszuplanen, nicht zu warten, bis die Schwangerschaft da ist und nie darüber geredet zu haben, wie das dann eigentlich sein wird, sondern vielleicht vorausschauend schon sich austauschen mit dem Arbeitnehmer, was denn in seinem Arbeitsleben der Plan ist. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch dazu sagen, ist es auch nicht unriskant, weil alles Wissen, das der Arbeitgeber hat über einen Arbeitnehmer, besonders im Hinblick auf Familie, kann auch gegen ihn ausgelegt werden. Das ist einfach, wenn eine Kündigung dann zum Beispiel deswegen erfolgt, weil eine Elternteilzeit bevorsteht oder angemeldet wurde, dann entweder geht es überhaupt nicht, weil man die Zustimmung des Gerichtes vorher braucht, oder es ist zumindest eine Motivkündigung. Also das ist ein bisschen auch eine Gratwanderung zwischen wie viel will man wissen, wie viel weiß man und wie viel Wissen ist vielleicht dann doch auch zu viel und geht einfach zu sehr in die Privatsphäre des Arbeitnehmers hinein. Was vielleicht noch wichtig ist und leider oft vergessen wird, grundsätzlich braucht man ja für die Bestimmung, also für die Vereinbarung der Arbeitszeit keine besondere Form. Allerdings braucht man für eine Änderung von Ausmaß oder Lage der Arbeitszeit die Schriftform. Ich empfehle sowieso grundsätzlich die Schriftform auch für die Grundsatzvereinbarung. Aber wenn es am Anfang vielleicht keine noch so detaillierte Vereinbarung gab, sobald es einen Wechsel in Ausmaß und Lage der Arbeitszeit gibt, braucht man eine schriftliche Vereinbarung. Der Gesetzgeber hat sich schon viele Gedanken gemacht über Teilzeitmodelle. Wir haben hier die gesetzlich geregelten aufgelistet, die Sie bestimmt alle kennen. Die Elternteilzeit ist sozusagen die für Arbeitgeber vielleicht härteste Form der Teilzeit, weil sie einfach einen wirklichen Anspruch des Arbeitnehmers bedeutet. Allerdings, auch wenn das ein Anspruch ist und auch wenn das von Gesetz wegen vielleicht schlimm klingt und es ist tatsächlich so, wenn man sich die relevanten Paragraphen durchliest, denkt man sich, puh, also Wunschkonzert des Arbeitnehmers hier und ich kann eigentlich gar nichts machen. So ist es natürlich nicht. Also auch Elternteilzeit ist von dem Gedanken getragen, dass es zu einer Vereinbarung kommt zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Allerdings für den Fall, dass es zu keiner Vereinbarung, zu keiner einvernehmlichen Lösung dieser Thematik kommt, sieht das Gesetz dann schon Möglichkeiten vor, dass der Arbeitnehmer seinen Anspruch hier auch durchsetzen kann. Pflegeteilzeit, Bildungsteilzeit sind neuere Formen der Teilzeit, sind auch gesetzlich geregelt. Allerdings gibt es hier keinen Rechtsanspruch. Also das ist jetzt wirklich der große Unterschied vielleicht auch zur Elternteilzeit. Abgesehen davon ist das Ausmaß viel geringer. Was bei der Pflegeteilzeit und bei der Bildungsteilzeit mehr noch dahinter steht als das Arbeitsrecht, ist, dass es eine Art Förderung dann dafür gibt für die Arbeitnehmer. Und um in den Genuss dieser Förderungen, sage ich jetzt einmal, zu kommen, muss man gewisse Kriterien erfüllen. Wenn man aber auch diese Kriterien nicht erfüllt in der Vereinbarung, kann man das selbstverständlich trotzdem vereinbaren. Allerdings spricht man dann nicht mehr von einer gesetzlichen Bildungsteilzeit oder Pflegeteilzeit. Auch die Altersteilzeit ist eine gesetzlich geregelte Form, die jetzt aber mit Familie vielleicht jetzt nicht unmittelbar so zusammenhängt. Vielleicht noch ein Fokus, um noch einmal zurückzukommen auf das tolle Beispiel von IKEA. Teilzeit und Führung in Teilzeit. Teilzeit an sich, es gibt nicht wirklich viel gesetzliche Regelungen. Ein paar gibt es schon im Arbeitszeitgesetz. Manchmal gibt es auch im anwendbaren Kollektivvertrag Regelungen. Das heißt, bevor ein Arbeitszeit- oder ein Teilzeitmodell eingeführt wird, unbedingt in den Kollektivvertrag schauen. Es gibt einige Grundsätze und der wichtigste davon ist das Benachteiligungsverbot. Weil jemand in Teilzeit arbeitet, darf er nicht benachteiligt werden. Und auch das klingt sehr schön, stellt aber Arbeitgeber auch vor große Probleme. Es bedeutet nämlich zum Beispiel, dass genau der gleiche Zugang zu Aufstiegschancen gegeben werden muss. Es muss der gleiche Zugang zu Weiterbildungsmaßnahmen gegeben werden. Es sind Teilzeitmitarbeiter, volle Mitarbeiter, auch wenn sie nicht die ganze Zeit da sind. Und das ist wirklich ein Klassiker, wenn ein Teilzeitmitarbeiter sich benachteiligt fühlt und deswegen dann klagt und eigentlich etwas, was der Arbeitgeber positiv gemeint hat, nämlich eine Teilzeitmöglichkeit anzubieten, dann nicht klappt, weil er nicht behandelt wurde wie ein Vollzeitmitarbeiter. Das ist ganz wichtig. Wo ich auch noch kurz darauf hinweisen möchte, ist die Sonderregelung für Teilzeitbeschäftigte betreffend Mehrarbeit. Sie kennen es vermutlich auch, es wird nur auch immer wieder vergessen, deswegen erwähne ich es kurz. Bis zur gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit spricht man von Mehrarbeit. Mehrarbeit ist nicht mit einem so hohen Zuschlag auszuzahlen wie wirkliche Überstunden. Es gibt aber Kollektivverträge, die trotzdem auch für Mehrarbeit schon den hohen 50-prozentigen Überstundenzuschlag vorsehen. Also man muss es sich wirklich mit dem Kollektivvertrag gemeinsam anschauen. Aber grundsätzlich hat man von der Mehrarbeit, also hat man bei einer Teilzeit, noch bis zur kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit einen Puffer, sage ich jetzt einmal, an Mehrarbeit, der nur mit 25% zuschlagspflichtig ist. Allerdings auf der anderen Seite, und das ist wahrscheinlich auch gut so, besteht bei Teilzeitkräften eine eingeschränktere Pflicht zur Leistung von Mehrarbeit, weil man das ja sonst umgehen könnte, dann denkt man sich, man hat hier den niedrigeren Zuschlag nur. Also es besteht eine eingeschränktere Pflicht zur Leistung der Mehrarbeit, aber diese Mehrarbeit ist mit einem geringeren Zuschlag behaftet und man könnte hier auch vereinbaren Zeitausgleich innerhalb dieser Teilzeitbeschäftigung, das heißt, dass mehr und Überstunden innerhalb von einem 3-Monats-Zeitraum durch Zeitausgleich 1:1 verbraucht werden. Das ist hier die Besonderheit, also nicht 1:1:25, sondern 1:1. Das muss aber vereinbart werden. Sollte nicht einfach gemacht werden. Teilzeit lässt sich auch mit anderen Arbeitszeitmodellen kombinieren, zum Beispiel mit der Gleitzeit. Es ist eine Frage, die man sich dann stellen muss, nimmt man aus der Gleitzeit, darf man aus der Gleitzeit überhaupt Teilzeitkräfte ausnehmen? Wie regelt man das? Das sind Fragen, die in der Praxis immer wieder gestellt werden. Auch Gleitzeit soll aber natürlich bei einer Teilzeit dann nicht dazu führen, dass die geringeren, reduzierteren Arbeitszeiten wieder ausgehebelt werden. Und zuletzt eins aus meiner Sicht mit Fragezeichen behaftetes Thema, ob nicht Führung in Teilzeit, dieses Jobsharing, gar nicht so sehr als tolle Maßnahme angesehen wird, ob es nicht eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass man es zumindest versucht und das auch anbietet, weil warum sollten Führungskräfte von Teilzeitmodellen hier ausgenommen werden und schon die gesetzliche Vorgabe gebietet es eigentlich, dass die Person nach der Karenz auf ihre gleiche Stelle wieder zurückkehren kann. Aber man muss hier eben wirklich im Einzelfall versuchen, eine Einigung zu finden. Und wie man bei IKEA sieht, geht das auch ganz gut. Das zweite Handlungsfeld war jetzt mobiles Arbeiten und Arbeitsort auch. Der absolute Klassiker, der zu unserer Freude sich auch immer mehr verbreitet, ist hier Stichwort Telearbeit, Homeoffice. ÖAMTC hat sich da schon vor einigen Jahren durch eine sehr strukturierte und bemerkenswerte Herangehensweise diesem Thema genähert. Es gab von Anfang an hier eine Betriebsvereinbarung, es war von Anfang an sehr strukturiert, es war ein Prozess dahinter gelegt. Es ist nicht einfach so passiert, dass mal jemand das zu Hause gemacht hat, in der einen Abteilung und in der anderen nicht, sondern wirklich eine Betriebsvereinbarung gemeinsam mit dem Betriebsrat ausverhandelt, wo sehr klar steht, wie ist der Prozess, wie möchte ich ansuchen, wie kann ich ansuchen, dass ich Telearbeit in Anspruch nehmen kann, wer entscheidet letztendlich. Natürlich geht es nicht, dass jeder in Telearbeit im Homeoffice arbeitet, bei manchen Berufen ist es schwer oder nur eingeschränkt möglich. Aber hier ist es grundsätzlich so, dass den Mitarbeitern das Angebot offen steht, zu Hause, von zu Hause zu arbeiten. In welchem Ausmaß und wie das genau aussieht, das ist dann natürlich mit der Führungskraft im Einzelnen zu besprechen und zu vereinbaren. Allgemeines noch zur Telearbeit. Auch hier, Telearbeit ist nicht Laptop in die Hand nehmen, nach Hause gehen, zum Schreibtisch setzen. Es gibt hier viele verschiedene Formen. Gesetzlich geregelt ist ja Telearbeit nicht. Nach und nach kommen immer mehr Kollektivverträge, die Regelungen zur Telearbeit vorsehen. IT, Industrie, Gewerbe, also es gibt wirklich schon viele und auch große Kollektivverträge, die hier Regelungen vorsehen, die teilweise auch eine Mustervereinbarung bieten, wo ich immer sage, als Basis ist sie sehr gut, aber sie deckt natürlich nicht alles ab, was man sich hier überlegen muss. Ich möchte nur die Stichworte Satellitenbüro noch nennen oder alternierende Telearbeit. Es gibt verschiedene Ausgestaltungen. Es gibt die Hotdesks, die Sie vielleicht kennen oder auch schon haben. Also da hat sich die Praxis, ist da schon sehr weit und hat sich schon viel überlegt. Was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, ist, dass es eine Einzelvereinbarung oder und eine Betriebsvereinbarung dazu gibt. Am besten eigentlich beides. In der Einzelvereinbarung kann man dann auf die Betriebsvereinbarung verweisen. Wenn es keinen Betriebsrat gibt, dann könnten Sie überlegen, eine Policy oder eine Richtlinie zu machen. Und was in diese Vereinbarung unter anderem reingehört, haben Sie in Ihren Folien auch noch aufgelistet. Einfach nur ein paar Denkanstöße ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Zum dritten Beispiel Pfizer. Hier geht es um eine Kulturfrage, die ich jetzt aber trotzdem auch rechtlich beleuchten möchte. Pfizer hat die Familienfreundlichkeit in die Zielvereinbarung aufgenommen, um das jetzt vereinfacht zu sagen. Also Zielvereinbarung, steckt auch ein Bonus dahinter. Wie kann man bei Führungskräften in die Zielvereinbarung auch aufnehmen, dass familienbewusstes Führen ein Ziel ist? Das ist nicht so einfach, bei Umsatzzielen ist das einfacher und auch da gibt es genug Streit, ob das Ziel erreicht ist oder nicht. Aber gerade bei solchen soften Zielen oder quantitativen Zielen, einfach überlegen, wie man das Ziel formuliert und wie man es messbar macht. Pfizer hatte da als Beispiel, ich wollte nur sagen was, sozusagen Unterstützung der Führungskraft beim Wiedereinstieg nach der Karenz, Anbieten von flexiblen Arbeitszeitmodellen. Ich kann es nicht messen von, die Führungskraft muss 3 Teilzeitmitarbeiter haben oder muss 3 Leute in Homeoffice haben. Aber es geht hier eher darum, eine zu implementieren und die auch mit einem Bonus eventuell zu hinterlegen, weil das doch ein großer Motivator ist. Ich habe hier, haben Sie auch in den Unterlagen noch ein paar weitere Beispiele überlegt, aber das sollte man, wie gesagt, im Einzelfall wirklich aufpassen, dass bei der Zielvereinbarung nach der allbekannten SMART-Regel das genau besprochen wird. Wie man es messbar macht, ist natürlich auch schwierig. Es könnte sein, dass man es im Rahmen einer Mitarbeiterbefragung macht, um so Feedback zu bekommen, weil es ist natürlich selten, dass der Vorgesetzte der Führungskraft zum familienbewussten Feedback geben kann. Es sind wahrscheinlich eher die Mitarbeiter, die das beurteilen können und das könnte man mit einfließen lassen. Zur Kinderbetreuung, die Allianz hat hier verschiedenste Maßnahmen. Sie hat nicht nur einen klassischen Betriebskindergarten jetzt neu seit Jänner 2014 am Standort in Wien errichtet. Sie hat auch noch viele andere Dinge, die sie anbietet, und zwar Kinderbetreuung an sogenannten Problemtagen oder Fenstertagen, die Eltern oft vor eine schwierige Herausforderung stellen, oder auch Ende der Sommerferien, Beginn der Sommerferien, wenn die regulären Kinderbetreuungen vielleicht nicht mehr offen haben. Also da hat sich die Allianz wirklich gut was überlegt und hat hier mit einem Lernnamen gearbeitet, weil Kinderbetreuung ist ein Bereich, der besonders rechtlich, und zwar nicht arbeitsrechtlich jetzt, sondern aus anderen rechtlichen Perspektiven sehr heikel ist, weil es irrsinnig viele Vorgaben dazu gibt, zum Glück zum Schutz der Kinder, auch landesspezifisch, und das reicht von, wenn man es in Eigenregie macht, Betriebsanlagengenehmigung bis zu zahlreichen Auflagen. Es müssen natürlich die Kinderbetreuer eine entsprechende Ausbildung haben und. Also da gibt es landesspezifisch Vorgaben, und wenn ein Unternehmen sowas angeht, dann dann darf man die nicht vergessen, weil sonst wird der Kindergarten oder die Kinderbetreuung einfach zugesperrt von der Behörde, sondern sollte wirklich vielleicht mit einem externen Berater, und da gibt es viele professionelle Anbieter, die sich da gut auskennen, gemeinsam das Konzept überlegen, Bedarfsanalyse machen, Umfeldanalyse machen und sich alle Faktoren anschauen. Sonderthema Mitnahme von Kindern in den Betrieb ist auch noch nicht so weit verbreitet, nicht zu Unrecht, weil es natürlich haftungsmäßig schwierig ist, könnte man sich aber auch überlegen, nur dann auch klare Rahmenbedingungen schaffen und um Versicherungsschutz sich kümmern. Dann übergebe ich an den Peter Rieder zurück.
Ja, Das letzte Beispiel darf ich Ihnen noch ganz kurz vorstellen. Das ist mir deswegen besonders wichtig, weil es da um ein Thema geht, das häufig nicht mit Familienfreundlichkeit assoziiert wird, aber meines Erachtens nach dramatisch an Relevanz gewinnt und gewinnen wird. Das ist das Thema Pflege. Nicht alle haben Kinder, aber alle haben Eltern. Und aufgrund der demografischen Verschiebung natürlich das Thema Pflege ganz, ganz relevant, auch im Kontext Familienfreundlichkeit. Es gibt seit 1.1. die Pflegekarenz und Pflegeteilzeit, und Merkur Warenhandels AG, kennen Sie wahrscheinlich, hat dieses Thema im Audit Beruf und Familie aufgegriffen und hat die, man sieht es hier auch, Pflege-Notfallsbox, wie Sie es nennen, geschaffen, die in allen Märkten aufliegt. Was ist da drinnen? Da sind im Wesentlichen Informationen zum Thema Pflege drinnen, da sind auch Antragsformulare drinnen, wo Mitarbeitende, die betroffen sind, erfahren, wie mache ich denn meinem Arbeitgeber kenntlich, dass ich hier einen Bedarf habe oder dass ich eine Auszeit hier nehmen möchte oder in dem Fall eigentlich muss. Und das Tolle daran ist noch der Merkur-Pflegebonus. Man hat gesagt, okay, wie können wir das noch unterstützen, und hat zusätzlich dazu zwei zusätzlich bezahlte Sonderurlaubstage geschaffen für Mitarbeitende, die sozusagen Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit in Anspruch nehmen, weil es da einen Haufen Behördenwege gibt, die davor erledigt werden müssen. Und um das abzudecken, dieser Pflegebonus. Was mich besonders stolz macht, ist, Merkur ist gestern mit dem österreichischen Pflege- und Betreuungspreis in der Kategorie Unternehmen ausgezeichnet worden mit der Luise für genau dieses Projekt, weil sie ein Thema aufgegriffen haben und systematisiert haben, das sonst den Unternehmen in der Regel untergeht. Ich sage es jetzt mal so.
Rechtlich dazu vielleicht nur ein ganz kurzer Überblick. Meine Folie wieder ohne Bilder, es ist immer das Gleiche. Pflegekarenz, Pflegeteilzeit, habe ich vorhin schon erwähnt, sind gesetzlich insofern geregelt, als es hier einen Rahmen gibt für eine geförderte Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit. Anspruch besteht allerdings nicht. Also es ist eine Sache, wo sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber drauf einigen müssen, und zwar über alle Rahmenbedingungen. Anders die Familienhospizkarenz, da hat ein Arbeitnehmer Anspruch darauf, allerdings ist das nur in sehr eingeschränkten Fällen überhaupt zulässig, und es gibt Maximaldauern, 3 Monate ist dann noch verlängerbar, je nachdem. Bei der Familienhospizkarenz geht es jetzt nicht um die Pflegefreistellung, das ist wieder was anderes, sondern es geht hier um darum, dem Arbeitnehmer die Möglichkeit zu geben, sterbende Angehörige oder schwerstkranke Kinder zu begleiten. Nicht, weil ein Betreuungsnotstand besteht oder ein Kind vielleicht kurzzeitig krank ist und dann wieder gesund. Also hier geht es darum, eine Möglichkeit zu geben, schwerstkranke, sterbende Angehörige zu begleiten. Pflegebeauftragter Elder Care, das sind Maßnahmen, die es im Gesetz nicht gibt und wahrscheinlich auch so nicht geben wird. Die Idee hinter einem Pflegebeauftragten wäre, dass es einen Arbeitnehmer gibt, der dafür da ist, eine Anlaufstelle intern zu sein für Fragen rund um Pflege. Ich kann ein Betriebsratsmitglied sein, muss aber keinesfalls so sein, sondern jemand, der darauf geschult ist und der sich in dem Bereich auskennt. Elder Care, darunter fasst die Praxis zusammen Maßnahmen für Arbeitnehmer, vielleicht Vermittlung von Betreuungsangeboten und Ähnlichem. Und darüber hinaus können Unternehmen natürlich auch ihren Mitarbeitern, die Angehörige pflegen müssen, finanzielle Unterstützungen geben, in jeder nur erdenklichen Form, in Einmalzahlungen, in Prämien, in Freistellungen, in Freiwilligen. Das muss man sich natürlich im Einzelfall anschauen, das ist alles auf freiwilliger Basis, nur darf man dann auch wieder den Gleichbehandlungsgrundsatz nicht ganz vergessen.
So, nachdem wir jetzt einen ganz neuen Weg gegangen sind, sozusagen diese Thematik auch ein bisschen rechtlich zu beleuchten, was eben, wie gesagt, noch nicht so oft in Österreich unter dem Aspekt Familienfreundlichkeit so beleuchtet worden ist, fragen Sie sich vielleicht, gut und schön, klingt kompliziert, klingt nicht kompliziert, was bringt's? Auch dazu haben wir Ihnen noch ein paar Zahlen abschließend zusammengefasst, wenn Sie vielleicht selber sich überlegen möchten, ob das zu investieren, außer von der vom kulturellen Aspekt auch noch einen betriebswirtschaftlichen hat oder es Ihrem Vorgesetzten argumentieren möchten. Wir haben ja den Beruf- und Familienindex, auch eine Studie, die genau zeigt, wo Unternehmen, die in familienfreundliche Maßnahmen investieren, Vorteile haben zu solchen, die es nicht tun. Sie finden das auch auf Ihrem Handout. Also es sind wirklich harte Fakten bei Fehltagen, bei Fluktuationsrate, aber auch bei der Motivation, bei Krankenständen, bei der Elternkarenzdauer und Ähnliches. Jetzt haben wir das so ein bisschen beleuchtet, kulturell, organisatorisch, rechtlich und am Ende auch noch ein bisschen betriebswirtschaftlich. Und wie ich schon vorher angekündigt habe, der Grund, warum wir drei heute hier stehen, ist, dass wir heuer ziemlich viel Zeit gemeinsam verbracht haben, um eben beim Verlag Manz dieses Buch herauszubringen. Und das ist das sozusagen mit heute präsentiert. Und ich freue mich wirklich riesig, bitte kommt herauf, dass wir drei das aus so unterschiedlichen Aspekten beleuchten konnten. Wie gesagt, wir wissen nicht, dass es sowas schon mal gab, insbesondere der rechtliche, auch wenn er ein neuer ist. Aber ich glaube, er kann eher da ganz hilfreich sein. Wie gesagt, es ist hier unter diesen drei Dimensionen beleuchtet. Wir haben da hinten auch den Stand, wo wir Ihnen nachher noch für Gespräche zur Verfügung stehen. Es gibt auch auf unseren diversen Seiten sehr viel Information, insbesondere auch unter Familie und Beruf, wo Sie einen Einstieg ganz kostenlos und neutral finden, genauso wie die Informationen zum Audit. Uns war es eine große Freude, Ihnen das einmal aus diesem Aspekt präsentieren zu dürfen. Ich bedanke mich sehr bei Dr. Anna Mertins und Magister Peter Rieder, dass Sie mich, Elisabeth Wenzel, ich glaube, ich habe mich gar nicht vorgestellt, als Geschäftsführerin der Familie und Beruf Management GmbH heute unterstützt haben, dieses Praxisforum ein bisschen spannend und vielleicht ein bisschen anders zu gestalten, als die Familienfreundlichkeit bisher betrachtet haben. Vielen herzlichen Dank und jetzt stehen wir für Fragen noch gerne zur Verfügung.
Danke.